Hallo und herzlich willkommen bei Folge 15, meine Damen und Herren. Wir sind die Springreiter, ich bin der Lukas und mir gegenüber sitzt der atemberaubend gut aussehende und wohlklingende Henry Sturzenegger.
Wow, ich glaube, ich habe noch nie so tolle Gefühle verspürt.
Okay.
Das ist wirklich nett.
So tolle Gefühle verspürt, finde ich. Interessant.
Ich kann es gerade noch nicht genau erfassen.
Okay, du bist eh ein bisschen emotional aufgewühlt, habe ich das Gefühl.
Wegen?
Ja, einfach, wir haben ja ein bisschen geredet miteinander über Gott und die Welt gerade eben. Und es drückt so ein bisschen durch, als würde man heute mehr als ein Ja oder ein Nein von dir rauskützeln können.
Das sehen wir noch.
Let's see.
So, über was reden wir heute?
Die heutige Folge geht auf mehrfacher Wunsch von euch allen um Pferdehandel und alles, was man damit falsch machen kann oder was man richtig machen kann. Wir haben in der Tat auch eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, wenn wir einen Aufruf gemacht haben. Erzählt uns die schlimmsten Geschichten im Rosshandel, die er erlebt hat. Und die hat es wirklich, die ist saftig.
Die ist fullsteig hinter den Ohren.
Die ist saftig.
Ich habe das gehört und Jesus Maria, dort hat es mich wirklich aus den Socken gehauen. Das ist next level shit.
Definitiv.
Also wir haben hier im Pferdehandel versuchen wir jetzt mal eine kurze These aufzustellen und die ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich finde, es ist ein guter Einstieg.
Hau raus!
98% von allen Pferdehändlern sind miese Saftsäcke.
Sind absolute Gauner, okay. I see.
Also richtige Hals abschneiden, weißt du, solche, die du so im Mittelalter wahrscheinlich mit Tomaten beworfen hättest und so.
Das ist lustig, ja. Ich habe nämlich auch den Eindruck, oder nein, ich habe zumindest den Eindruck, dass es wirklich effektiv nur 2% ehrliche Rosshändler gibt. Und meistens sind sie, nein, also doch 2%. Mit 2% ehrlichen Rosshändlern kann man leben. Ich glaube, es gibt nicht allzu viel wirklich ehrliche.
Also es gibt sicher bessere und schlechtere. Mhm. Und es gibt Händler, die richtig auf die Kacke haben und dich so wirklich durch den Tag verarschen.
Über den Tisch ziehen, aber wirklich mit allem, was du hast.
Und dann gibt es andere, die fair sind, die versuchen, einen guten Händler zu ziehen und versuchen, ein Image aufzubauen, das verhebt.
Mhm. Ich hatte anlässlich vom heutigen Podcast eigentlich unbedingt einen Telefonstreich von meinem Rosshändler machen, aber es ist schon zu spät und das Problem ist auch, bei den einschlägigen Rosshändlern, die haben eben meine Nummern und wegen dem hätte ich keine können machen. Aber seid gewarnt, die Rosshändler da draußen, wenn ihr shady Taktiken habt, wir sind auch auf der Spur.
Wir können so eine Akte X drehen.
Das wäre locker interessant und das gibt es auch mega oft, das habe ich schon ein paar Mal gesehen im Fernsehen. Auf alle Fälle, um es kurz zu strukturieren. Wir erzählen nachher gerade die saftige Geschichte. Die
saftigste Geschichte.
In sich hat. und dann gehen wir eigentlich am Schluss dann dazu und geben euch einen Leitfaden, wie man am besten ein Ross kauft.
Also einfach so aus unserem Erfahrungsschatz raus, genau. Und unserer unglaublich grossen, genau, Hirnmasse, ja, wo wir können Gedanken rausziehen.
Alles rausschaben aus dem Hirn, genau, was in der hintersten Ecke noch drinnen ist.
Auf jeden Fall. Fangen wir an. Wir haben eine geile Story bekommen von einer Reiterin in der Schweiz. Und die tut, weiss gar nicht, mit der Familie zusammen, tun die immer wieder junge Rössli kaufen, genau, und gehen so in ganz Europa so ein bisschen rumschauen.
Also es sind
so
schon ein paar spezifische Länder, aber ich gehe jetzt aus Persönlichkeitsschutz, weil ich nicht näher darauf eingehen. Sie hat zwar gesagt, man darf eine Geschichte gerne verwenden,
Wir wollen einfach sicherstellen, dass niemand eine Ahnung hat, wer die Person ist.
Genau.
Aber es ist eine echte Person, also genau, lasst euch nicht von uns irreführen.
Und erzähl weiter.
Und die schauen so in Europa so immer wieder ein bisschen Rössli an und dann sind sie auf ein Rössli gekommen. Das ist irgendwie ein junges Ross gewesen und das hat top Platzierung gehabt im Ausland und das ist super toll vorbereitet gewesen.
Wohlgemerkt auf dem Papier.
Top-Resultat. Also, wenn du nachschauen gehst, weiss nicht, Rimondo oder weiss zu gucken, was in der Dopa halt so ein Resultatsarchiv hast. Mhm. Top-Ding durchs Jahr durch, immer gute Resultate, immer hast so ein Steigerungslauf, es wird immer besser und im Alter entsprechend immer sehr, sehr gut.
So, dass es dir unter den Fingern schwitzig
geworden wäre. Genau, dass du so richtig merkst, wow, das könnte richtig Potenzial
haben. Ja. Weißt, das ist so ein Angebot hast du noch nie gesehen.
Das ist so ein Future Champion.
Genau. Weißt. Also man muss sagen, dass Rossi jetzt nicht mehr in den 60 gewonnen oder so.
Aber für die Altersklasse.
Meter 25, 30 sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und für das gibt es ja definitiv auch einen Markt.
Und dann haben sie mal so ein bisschen näher nachgefragt, weil sie halt Interesse hatten an dem Ross. Und dann haben sie wirklich mal das Video haben.
Das ist
mal
völlig Papier normal.
Und so. Dann haben sie das Video angeschaut, so Turnier und so. So ein paar Bargürle. Und dann haben sie gefragt, ja, ob sie ein Video bekommen, wie sie das Ross auf der Wolte trabt und so. Und dann ist ihnen irgendwie so ein bisschen etwas komisch vorgekommen.
Ich meine, kurz zum Einschießen, das würde ich ja auch machen. Ich würde ja auch zuerst schon mal ein Video verlangen, bevor ich irgendwie 1000 Kilometer
unter also aufgrund von den Resultaten allein muss es nicht angehen.
Genau.
Das kann auch der hinterletzte Krüppel sein, wo einfach tolle Resultate
angehen. Aber das ist natürlich heute noch etwas mega Cooles. Du kannst relativ schnell Videos umeinander schicken und das haben sie eben auch gemacht.
Und dann haben sie die Videos angeschaut und das ist irgendwie ist dann etwas Straub vorgekommen. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, das Ross ist anders gezeichnet, wie das Ross, das sie im Bargut gesehen haben.
Mhm. Und das ist das erste Mal gesehen, dass ich mir Gedanken gemacht habe über das Signalement, das ein Ross im Pass inne hat. Das allererste Mal, dass mir das irgendwie aufgefallen ist.
Ich habe früher einfach immer gedacht, das ist doch scheisse.
Das interessiert doch keinen, wie der aussieht.
Du hast einen Chip auslesen und dann weisst du es, gell?
Et voilà. Es wird aber saftig.
Es wird komplex. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das dann weitergegangen ist, aber sie haben sich dann so ein bisschen darüber informiert und so. Und irgendeinmal haben sie dann herausgefunden, was denn so genau der Masche dahinter ist.
Ja, also sie haben zuerst einmal sind sie stutzig geworden, dann haben sich die Videos angeschaut und eben gesehen, dass das Ross vielleicht irgendwie doch nicht ganz so das genau Gleiche ist. Was ja, muss man sagen, auch bei jungen Ross gerade sein, wenn das Ross halt ein Schimmel ist und dann zwei Jahre später
ist ein bisschen heller geworden.
Ist er heller geworden und so. Aber, genau. Aber eben so gewisse Merkmale vom Signalement sind eben dann doch, wenn wir herausgefunden haben, wichtig. Sie haben dann nähere Nachforschungen angestellt. Also
sie haben mal ein paar Freunde, die dort in der Umgebung
genau.
ein bisschen unterwegs sind.
Und haben dort herumgefragt. Genau.
Und dann sind sie auf eine Wahrheit gestoßen, wo sie sehr froh gewesen sind, haben sie es vor dem Rosskauf herausgefunden.
Definitiv. Auf alle Fälle sind sie nachdenklich geworden und haben dann auch den Pass und Röntgenbilder und so raus verlangt. Und der Besitzer hat ihnen dann auch den Pass geschickt und dort hat der Name, also Fotos vom Pass geschickt und dort ist halt logischerweise der Name drauf gewesen. Und das hat an sich so gepasst. Und dann haben sie eben ihre Nachforschungen angestellt. Und ich weiss nicht, wie genau es dann effektiv dazu gekommen ist. Aber es ist am Schluss dann rausgekommen, als Fakt, dass die Masche von diesem Rosshändler war, dass er eine Stute hatte, von der er Eizellen bekommen hat. Und einen Hengst hatte. Mit diesen Hengsten hat er dann die Eizellen besäumt.
Also hat dann verschiedenste
Embryonen gemacht.
Mit der gleichen Stute genau.
Und
Hengst.
Und hat die dann auch in verschiedenen Rossen, halt, also in quasi Leihmutterschaftsross, so Leihstuten, austragen lassen. Und eins von diesen Rossen war dann effektiv erfolgreich gewesen, und das war das, gewesen, wo die ganzen Videos hergekommen sind. Und die anderen sind einfach unter dem genau gleichen Namen, aber halt mit einer anderen Chip-Nummer. Aber irgendjemand hat es wahrscheinlich nicht gesehen und hat es trotzdem gekauft.
Du siehst vielleicht dort nicht, weißt, dass irgendwie noch eine Zusatzzahl dran ist
am genau. Namen. Und hat dann effektiv Ross verkauft, wo genetisch vielleicht identisch gewesen oder ähnlich, aber sicher nicht das Ross.
Also auf jeden Fall auf den Abstammungen ist überall die genau gleiche Abstammung drauf gesehen.
Genau.
Sie haben alle den gleichen Namen gehabt und sie haben alle das gleiche Geburtsjahr gehabt.
Ja, also er hat einen typischen Embryotransfer gemacht. Und das Weirde ist ja, dass ein Embryotransfer ja in der Schweiz oder so allgemein völlig unproblematisch ist und dass das völlig ein normales Ding ist, dass man halt auch, weil man gute Sportstudien hat, wo man nicht unbedingt dem Risiko von so einer Schwangerschaft möchte aussetzen, dass man mit denen trotzdem züchten kann. Und der hat das einfach wirklich bis ans Ende getrieben eigentlich. Der hat das effektiv massiv übertrieben.
Ich finde es ja lustig, dass er 4 gemacht hat.
Ja.
Weißt du, irgendwie 20 oder so?
Ich habe mir das dann 4 überlegt.
Weil ich glaube, wenn du zu viele Ross machst, weißt du, die gleichen Namen haben, irgendwann fällt es auf. Bei so 4, weißt du, wenn du so in Europa ein bisschen verteilst, dann interessiert das niemand, weißt du, und dann fällt das niemandem auf.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn du irgendwie 20 Mal den gleichen Namen hast mit dem gleichen Alter und alle haben offenbar das gleiche Ross sein, das fällt dann auf, oder?
Und die Reichtheit am Ganzen ist ja eigentlich auch, dass man das ja nicht einfach so von heute auf morgen kann machen kann, sondern das ist effektiv ein Ross, das 4, 5, 6, 7 war und dementsprechend hat er die Resultate gemacht. Also muss das alles eigentlich von langer Hand geplant gewesen sein, dass der mehrere Ross mit identischem genetischem Material macht, aber sie unter dem gleichen Namen versucht zu verkaufen.
Also weißt du, den Namen musst du ja mit 3, 4, musst du den Namen musst du geben.
Aha.
Dann ist es dann durch. Also,
das ist echt, das... Ich meine, ich habe schon viele Sachen erlebt im Rosshandel, aber so etwas... so
ist wirklich Next Level.
Das ist
gut. Ich bin überrascht, dass ich bis jetzt noch nicht auf den gekommen bin.
Ja.
Das ist eine gute Masche.
Es ist aber auch brillant.
Es ist locker brillant.
Die Idee hat locker Potenzial, finde ich.
Ich meine, weißt, wenn das Ross einigermaßen die Höhe anbringt... Weißt du, du musst natürlich schauen, okay, wenn er 10 ist, dann wirst du etwa von Anfang an herausfinden, was da dann Potenzial drin ist. Und wenn es heisst, er ist 1,40 Meter platziert und bringt es mit Ach und Krach über 1 Meter oder 1,10 Meter. Weißt du, dann merkst du, dass etwas faul ist. Wenn du einen Jungen nimmst, dann kannst du sagen, ja, der hat irgendwie einen Ochser reingesetzt und jetzt ist er gerade ein bisschen übervorsichtig und stoppt ein bisschen und dreht nicht so gut. Weißt, das würdest du dann eher noch abkaufen.
Effektiv. Also es ist,
das ist wirklich, der hat sich Gedanken gemacht. Also,
so einem Rosshandler würde ich nicht einmal ein Stück Dreck abkaufen, um es in den Worten von meinem Automechaniker zu sagen. Nicht einmal ein Stück Dreck.
Auf jeden Fall, so Geschichten gibt es im Rosshandel genügend.
Es war sicher nicht die erste, gewesen, ja?
Also genau. Vielleicht nicht unbedingt gerade so
dreist. Aber sicher auch nicht der Erfinder von dieser Masche gewesen. Glaube ich nicht. Die Masche
ja,
wieder
irgendjemand anders haben bekommen. Ich glaube, es wird schon, also irgendwo auf der Welt wird es wahrscheinlich schon andere Köpfe geben, die das vorher schon gemacht haben.
Ja.
Also ich kenne auch Storys von früher, wo halt irgendwelche Händler haben einfach, die sind einfach ganz dreist, sind einfach irgendwelche anderen Ross verkauft. Also haben ein Ross vorgezeigt und am Schluss im LKW ist dann ein anderes Ross gewesen, weißt du.
Oder Händler, wo, das habe ich auch mal mitbekommen, ein Ross genommen haben und auf den Gonko gegangen sind damit, aber das Ross unter einem anderen Namen gemeldet haben, damit das Ross, das die Höhe nicht anbekommt, eine Platzierung bekommt, weil er vom Gonko geht niemand nachtesten und nachprüfen. Und es geht auch niemand von den Startenden an und sagt, hey, das ist im Fall nicht das Ross, weil meistens schaut niemand zu und wenn das Ross noch nicht bekannt ist, dann ist es sowieso
egal. Wenn jetzt braun ist anstatt ein Schimmel, dann wird es kompliziert.
Das ist vielleicht kompliziert, aber ein brauner Hengst ist ein brauner Hengst und dann im gleichen Alter, da zeigt niemand irgendetwas.
Genau.
Das ist das effektiv, ich sage es dir, kackendreist.
Ja.
Wegen dem gibt es dann auch Leute wie mir, die so
eine Masterclass
machen. Shady Praktiken aufdecken und euch jetzt erzählen, wie ihr euch von so
Halsabschneider.
Halsabschneider von so Nabelschnurverwechsler können schützen.
Damit auch ihr kein Wiesenesel kauft.
Genau, obwohl ihr eigentlich irgendetwas Besseres haben wollt. Weil ihr verdient es, glauben wir. Ihr verdient es effektiv. Punkt 1.
Ihr überlegt als erstes, ein Ross zu kaufen. Das ist so der erste Gedanke, so chronologisch gesehen, beim Ross kaufen.
Dann, obwohl ich ja mal sagen muss, ich finde die Idee schon von Grund auf schlecht.
Dass du ein Ross kaufen willst?
Ja, weil ein Ross bedeutet nachher extrem viel mühsame Stunden im Stall.
Finanziell unglaublich hohe Kosten.
Dann, wenn du noch Kinder hast, wenn die auch noch anfangen reiten. Also ihr zieht mit deren Entscheidung einen ganzen Rattenschwanz an Problem hinterher.
Aber, Fun Fact, wenn ihr reitet und Kinder habt und Kinder dann auf die Idee kommen, sie wollen reiten und so einigermaßen Talent haben, dann sind sie finanziell komplett in der Scheiße.
Nicht nur finanziell, auch psychisch.
Ja. Also, du bist ja mit Kindern sowieso so ein bisschen, weißt.
Wir haben uns jetzt entschieden, ein Ross zu kaufen.
Genau. Und du gehst ja nicht einfach, weißt du, kommst ja nicht einfach irgendwie so, spazierst du beim Händler vorbei, weißt du, so zufällig und sagst, hey, das ist ein schönes Ross, das möchte ich haben. Mhm. Das passiert ja nicht, weißt du, gehst ja nicht so in Kalibet und kaufst einen Hamster, weil du ihn schön findest. Sondern ein Ross kaufen, das ist eine recht grosse Überlegung.
Ja.
Und dann musst du ja als erstes mal überlegen, was willst du für ein Ross?
Ja.
Und ich denke, so der Einfachheit halber, den tun wir jetzt mal einfach über Springross definieren.
Weil alles andere ist Wadler.
Ja, nein, aber wenn du irgendwelche Spanier-Rössli oder du überlegst dir einen Freiberger oder so zu kaufen, dann haben wir keine Ahnung davon.
Ja.
Weißt?
Ja.
Von dem her. Und dann überlegst du.
Wie viel Bier das er ziehen kann oder wie viel Baumstämme das er aus dem Wald ziehen kann, meinst
du? Fun Fact, gell? Wir haben einen im Stall, der einen Freiberger gekauft hat und der Händler hat wirklich gesagt, ja, der kann Holz ziehen.
Holzrücken ist ein veritables Verkaufsargument für einen Freiberger.
Da bin ich am Anfang gerade überhaupt nicht rausgekommen, aber das ist bei denen wirklich ein relevantes Argument.
Yep.
Richtig nice. Auf jeden Fall, wir sind bei den Springross zurück.
Du überlegst dir, du fährst nicht an mit dem Namen von dem Ross, von der Hase. Du fährst recht generell an. Stute, Wallach oder Hengst?
Nein, ich würde sogar...
Ich bin auch froh, dass es zumindest, was Ross anbelangt, nur drei Geschlecht gibt.
Ich würde mich im Fall gar nicht aufs Geschlecht fixieren. Einfach ein Hengst ist das Schwierigste, das macht meistens
ich am wenigsten. Ich hätte gedacht, du checkst einen Joke.
Nein.
Okay. Also, Hengst, Wallach oder Stute. Ich würde aus persönlicher Erfahrung keine Stuten und keine Hengst haben wollen. Weil Stuten sind zu mühsam und haben zu viel... Weißt du, eine Stute hat immer irgendetwas. Es ist ein schlechter Tag oder es ist einfach schlecht drauf oder irgendetwas. Ein Wallach ist hingegen einfach ein Arbeitstier. Ein Wallach hinterfragt nichts.
Ein Wallach ist einfach... Menschen. Weißt, der Mann hat einfach eine Nix-Kiste in seinem Hirn.
Nein,
denkt aber einfach nicht nach.
Es gibt ja auch sehr testosterongeladene Männer. Die willst du normalerweise auch nicht.
Ja.
Weil sie... Wenn du das dann hängst, so, wenn man das so ein bisschen in die Schublade schieben darf.
Ja.
Die möchtest du auch nicht, weil... Das ist einfach mühsam, wenn du aus der Box rausläufst, dass du dann andere Stuten im Stall.
Ja, aber das kannst du ja jeder zusammen handeln, je nachdem, was du verhängst.
Ja, aber du kannst dir die ganze Probleme einfach einmal schon vorwegnehmen und sagen, ich kaufe einen Wallach.
Ich glaube, weißt, das grosse Problem, viele Leute wissen nicht, dass Hengste so richtige Mimöseli sind.
Das kann sein, ja. Sie haben immer so das Gefühl, so, wow, ein grosses, starkes Ross, aber...
Alle haben irgendwie so das Gefühl, jo, hängst du die Bretter einfach durch, weißt, und die ficken die einfach an, wenn du sie nicht unter Kontrolle hast. Aber das stimmt nicht einmal. Aber das grosse Problem ist, sobald die mal irgendein Wehwehlchen haben, tun sie so, als würden sie sterben.
Das ist eben...
Und wegen dem... Und Stüten und Wallachen haben das nicht.
Ja, aber bei Stüten haben einfach wirklich... Also, wie oft ich Stüten geritten habe...
Wir nennen keine genauen Zahlen.
Aber nein, weißt du, wie oft ich Stüten geritten habe und dann jetzt bin ich völlig aus dem Kurs ab, sorry. Und dann einfach gemerkt habe, weißt du, so, heute funktioniert gar nicht, weil sie hat einfach einen schlechten Tag oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es ist so, du merkst einfach, Stüten haben massive Stimmungsschwankungen.
Also die Stüte von Lisa, die ist im Winter, wenn es kalt ist, dann ist sie so richtig angepisst. Mhm. Und du merkst ihr das an. Sie ist wirklich angepisst. Die ist dann im Winter, kannst du auf sie aufsteigen, willst du im Schritt anfangen laufen und als Erstes, was sie macht, ist rückwärts laufen und ausschlagen und in die Luft gehen.
Man muss dafür sagen, so eine Stüte, wenn du sie auf deiner Seite hast, all die Bauernweisheit, kämpft auch immer für dich.
Das ist so.
Korrekt, aber diesen Preis musst du auch zahlen. Weißt du, was ich meine? Also, mit einem Wallach hast du es nicht. Gut, dann weiter. Überleg dir das Alter, wo diese Ross haben.
Ich würde noch etwas vorschieben. Und zwar überleg dir als erstes, was sind überhaupt deine Ziele, die du hast.
Okay, gut. Das
du
heisst...
Weißt du, was ich viel gesehen habe, ist, dass Leute Ross kaufen, was sie toll finden und das Gefühl haben, ja, der ist jung und der kann noch etwas. Aber haben dann eigentlich so auf einem Zeithorizont von 5 Jahren völlig überzogene Anforderungen daran, wie sich das entwickeln soll.
Bis sie zum Beispiel eigentlich nur ausreiten gehen, aber dann ein Ross kaufen mit Potenzial verspringen und hat ja, noch Gänge und mega viel Blut.
Aber auch umgekehrt, weißt du? Ein junges Ross kaufen, wo sie sagen, oh, der ist bereit, der ist elektrisch, weißt du? das muss nicht heißen, dass es so bleibt. Weißt du, wo dann irgendwelche körperlichen Schwächen haben vom Aufbau her?
Oder einfach aus der Entwicklung von was?
Ja, aber weißt du, wo du von Anfang an kannst sagen, du los, es wird schwierig, dass du den wirklich locker auf das Ziel anbringst später.
Mhm. Also gehen wir schnell zum Alter zurück.
Ja.
Alter, sagst du, so, in dem Zeitpunkt, wo du ihn kaufst, aber ich sage jetzt, bis du ihn wirklich parat hast auf dem Level, wo du ihn willst haben, musst du mindestens mal ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr, anfreunden. Und dann natürlich, je nach Ausbildungsstand vom Ross, auch nicht dahin arbeiten. Also,
das kommt dann immer aufs Ross drauf an. Aber du musst darauf einstellen, dass du nicht sofort losrichten
kannst. Genau. Wenn du einen Achtjährigen kaufst, finde ich immer, kannst du eigentlich, wenn du natürlich einen gewissen Preis zahlst, davon ausgehen, dass der fertig ausgebildet ist. Aber ja, kann natürlich auch bedeuten, dass er einen schlechten Ausbildungsstand hat und dann musst du die Mankos aufarbeiten, wenn das überhaupt noch funktioniert.
Ja.
Du kannst dich aber auch dazu entscheiden, einen ganzen Jungen zu kaufen, also einen Vierjährigen,
ja,
und den selber aufzubauen. Mhm. Oder dann aber zu wissen, mit wem du ihn aufbaust. Also dann muss wirklich ein bisschen das System dahinter
sein. Vor allem auch bewusst sein, dass wenn du ein Junges was kaufst, dass du einfach nicht erwarten kannst, dass das dann nachher deinen Zielen entspricht.
Ja, es kann nämlich auch einfach in eine andere Richtung
sich entwickeln. Du kannst das perfekt ausbilden und machen und tun. Correct. Und das perfekte Setting haben und das Ross wird die Leistung nie können erbringen, die du eigentlich einen Plan hast.
Es ist so, das höre ich ab und zu, weißt du, so, ich will mir jetzt ein junges Ross kaufen, weil ich möchte das selber ausbinden. Und du denkst einfach, nein, lass es. Weil deine ritterliche Erfahrung ist einfach bei null und ja, nur weil du das Gefühl hast, du musst jetzt ein Selbstverwirklichungsprojekt haben, mach es nicht. Mach es einfach bitte nicht. Der Einzige, der etwas daran verdient, ist die Reitlehrer. Weil der kann dir einfach Stunden und Beritt an Diskretion verkaufen, weil du selber nicht hinbekommst.
Ja.
Aber es gibt einfach, und das müsst ihr auch ganz ehrlich bei euch selber sein und nachfragen, also intern, in einem internen Meinungsbildungsprozess, möchte ich ein junges Ross haben und bin ich überhaupt ritterlich in der Lage, das Ross dort hinzubringen, wo ich möchte?
Vor allem, weißt du, es ist ja dann nicht nur die Frage, kannst du gut reiten, sondern hast du auch die Erfahrung, um auf die einzelnen Probleme nachher richtig reagieren zu
können. Genau.
Weil es gibt viele Sachen, die du aus keinem Lehrbuch wirklich kannst,
genau,
kannst rausziehen und nachher genau weißt, okay, das, so und so muss ich das Problem angehen. Das ist schlussendlich einfach Erfahrung, die du haben musst.
Und wenn du zum Beispiel, wenn du noch nie ein junges Ross gehabt hast, und ich meine damit nicht ein, zwei, dreimal irgendwie drauf geredet, sondern noch nie ein eigenes junges Ross gehabt hast, das du ausgebildet hast. Kauf dir nicht einen dreijährigen Hengst oder sonst irgendetwas, wo du keine Ahnung hast, sondern kauf dir lieber einen Fünfjährigen und irgendeines, ein anderes Mal im Leben, und die Gelegenheit kommt bestimmt noch, kannst du mal einen noch jüngeren kaufen. Aber kauf dir dann vielleicht also ein bisschen einen Ausbildungsstand, damit die ersten Sachen schon drin sind.
Und das Argument, du kaufst einen Jungen, weil er günstiger ist,
bist dumm.
Kannst absolut in die Tonne fallen.
Absolut dumm.
Wenn du rechnest in der Schweiz, plus minus, hast du etwa Kosten von 20.000, 25.000 im Jahr.
Genau.
Fürs Ross.
Und das ist auch etwas. Das wäre jetzt zum nächsten gegangen. Der Preis. Seid euch bewusst, was ihr für einen Preis bereit seid, zum zahlen. Weil es ist so, in der normalen Welt, und das ist so bei Rosshändlern, jeder versucht, so viel Geld wie möglich rauszuholen.
Ja.
Und wenn ihr zu einem Rosshändler geht, sagt ihm nicht, was eure Obergrenze ist, sondern fängt dort an, was ihr wirklich so minimal bereit sind auszugeben für ein gutes Ross. Und wenn ihr dann noch ein Budget habt, um ein bisschen mehr auszugeben, sind ihr gerne bereit dazu. Aber dürft nicht von Anfang an schon sagen, 80.000. Und bei 80.000 ist aber dann wirklich Ende von der Fahne
stehen. Ja, dann kannst du sicher sein, dass Ross, den du dann raussuchst, wo du sagst, ja, das ist gut.
Der könnte nämlich 60 kosten.
Kannst du sicher sein, der wird dir für 80 dann anbieten.
Genau, weil das Ross könnte 60 kosten und dann würde es dir aber auch für 80 verkaufen. Würde also, ich auch machen.
Wenn du zum Händler gehst, dann sagst du am besten einfach als erstes Mal, was du überhaupt suchst.
Genau.
Ein Stute, braun, 8-jährig, 1,40 platziert.
Ja.
Irgend so, weißt du.
Und
kannst du mal sagen, okay, da kann ein 7 sein und muss noch nicht gerade 1,40 Meter platziert sein, aber dann weisst du so ein bisschen, okay, das Potenzial dafür sollte er jemanden haben.
Und
dann kannst du über einen Preis diskutieren.
Seid euch einfach bewusst, dass es preisliche Differenzen gibt und dass die einen gewissen Grund haben, warum sie da sind. Nämlich zum Beispiel, dass ein Jungsross weniger teuer ist als ein Erfahrener, weil der Erfahrene halt einfach schon bewiesen hat, dass es kann. Das heisst aber im Hanke herum nicht, dass der Junge das nicht irgendwann wird können.
Ja.
Aber beim Jungen ist die Wahrscheinlichkeit eine andere, weil er es noch nicht bewiesen hat. Punkt. Und das dürft ihr dann auch nicht vergessen damit, wie viel ihr in das Ross mit reinstecken, damit ihr an Punkt X kommt. Wenn ihr natürlich das Angebot habt, einen Jungen, der wirklich Potenzial hat, für wenig Geld zu kaufen, seid ihr euch bewusst, es ist nicht nur Boxenmiete, die anfällt, sondern es ist der ganze Beritt, den es braucht, dass er bis auf einen, ich sage jetzt, hypothetischen 1,40 m, 1,50 m kommt. Ja. Es ist 3 Stunden, die ihr müsst haben. Ihr braucht einen neuen Sattel und ein neues Gebiss. Und
also weißt, wenn du so das Ziel hast, okay, ich will das Ross haben, wo ich 1,30 m starten kann, ich starte bis jetzt 1,10 m. Mit dem richtigen Ross kannst du innerhalb von 1-2 Jahren, wenn du ein bisschen Talent hast, kannst du dann vielleicht auf das Level raufkommen und du brauchst halt das richtige Ross dafür. Dann macht es je nachdem keinen Sinn, dass du einen 5-Jährigen holst, wo du sagst, okay, in 2 Jahren ist er 7, dann können wir mal das erste 1,30 Meter gehen. Cool. Macht dann vielleicht keinen Sinn und du kaufst lieber von Anfang an schon einen 7-Jährigen, der das schon bewiesen hat, dass er die Höhe läuft, vielleicht nicht unbedingt platziert war, aber ist die Höhe schon mal gelaufen, wo du weißt, okay, der kann das. Und jetzt können wir uns selber weiterentwickeln, dass wir das anstatt in 2 Jahren vielleicht in 1 Jahr erreichen.
Mhm.
Anstatt dass du jetzt 2 Jahre lang versuchst und tust und machst und irgendwie, weißt du, so halb mental am Kollaps bist, weil du es vielleicht gleich nicht anbekommst und gleich relativ viel Geld rausgefallen hast. Also je nachdem, ein Erfahrungsross ist unter Umständen schon gescheiter als ein junges Reifen, der vielleicht ein bisschen günstiger ist.
Korrekt. Und seid euch auch bitte immer bewusst, dass ein junges Ross und auch ein erfahrenes Ross sich beide verletzen können.
Ja.
Und es ist völlig egal, wie viel das Ross gekostet hat, der Preis ändert nichts daran, dass das Ross sich, auch wenn er nie etwas gehabt hat, plötzlich verletzt und dann für ein Jahr ausfällt.
Ja.
Punkt.
Und gewöhnt euch daran, das Geld, das ihr investiert habt, das könnt ihr grundsätzlich mal abschreiben.
Das ist ans Bein geschmiert.
Also egal, was ihr für ein Ross kauft, grundsätzlich könnt ihr das Geld einfach mal abschreiben.
Genau.
Vielleicht, je nachdem, habt ihr ein tolles Angebot, wo ihr das Ross dann vielleicht teuer verkaufen werdet. Aber, seien wir ehrlich, wir sind alle keine Händler. Wir versuchen nicht, die Ross weiterzuverkaufen. Wir wollen unseren Spass damit haben, wir wollen Leistungen bringen.
Geht immer davon aus, ihr seid der Endkonsument.
Genau. Also das Geld, das dann dort reingeht, das ist grundsätzlich weg.
Genau. Dann, seid euch, das haben wir ja gehabt, seid euch bewusst, dass das Ross muss können. Und dort dürft ihr auch sagen, er soll ein bisschen in die Richtung gehen. Wenn er zum Beispiel jetzt springt, dann muss er logischerweise ein bisschen Vermögen haben. Wenn es ein Junge ist, dann muss er nicht Häuser springen oder er muss nicht ein ganzes Parkour ohne Probleme machen können, aber er muss das Potenzial hat. Und das ist relativ einfach zu herausfinden. Wenn ihr das selber nicht wisst, holt euch irgendjemand, der es weiss. Ja. Der Reitlehrer eures Vertrauens, der ein paar Jahre schon dabei ist und auch Ross gesehen hat, die hoch gehen, was er dann selber geritten hat und wo das Potenzial sieht.
Und vor allem auch einfach irgendjemand, der selber Ross ausgebildet hat und so ein bisschen die Laufbahn, so die typische kennengelernt hat von der Ross.
Und dann gibt es noch so etwas, das nennt sich Bauchgefühl. Das ist extremst wichtig. Habt einfach, wenn ihr zum Rosshändler geht oder ein Ross anschaut, lasst auf euer Bauchgefühl und schaut dann nach innen und fragt euch, ist das Ross, das ich möchte? Und lasst euch nicht einfach von irgendwie schnell etwas so, oh, er hat so herzig reingeschaut, sondern wenn ihr wirklich einen gewissen Plan haben für die Leistung, die das Ross bringen soll, lasst euch nicht von äußerlichen Merkmalen oder von wie herzig er reinschaut bei ihr, sondern geht wirklich schauen, am Schluss ist es ein Ross, das seine Leistungen bringen muss und ihr macht euch selber unglücklich, wenn ihr dort auch nicht aufs Bauchgefühl vertraut.
Ja, und seid euch bewusst, es gibt so unglaublich viel Ross und es gibt sehr viele Händler. Ihr müsst nicht, wenn ihr ein Ross gesehen habt, wo ihr Probe geritten habt, wo ihr sagt, hey, das ist grundsätzlich ein cooles Ross und das ist ein anständiger Preis, dürft nicht einfach blind plötzlich sagen, den muss ich jetzt haben. Mhm. Das ist die beste Chance, die ich habe.
Und
wenn euch etwas stört, dann kauft ihr ihn grundsätzlich nicht. Weißt?
Ich zum Beispiel habe mir selber geschworen, kein Ross mehr zu kaufen, das unrittig ist. Weil es gibt Ross, die sind rittig vom Naturell her, oder sie sind es schon, und es gibt Ross, die sind unrittig. Und ich habe einfach in meinem Leben keine Lust mehr, ein Ross zu kaufen, das unrittig ist.
Mach ich vor nicht. Allem, du kannst viele Sachen nicht einfach ausritten.
Genau.
Das ist einfach genetisch einfach...
Und mir ist dann schon klar, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Geld muss loswerden muss, um das Ross zu kaufen. Oder halt einfach einen jungen Kauf mit einem anständigen Muskeltonus, den ich schon sehe, er ist jetzt schon unter dem Sattel willig und bereit, dass er sich in die Richtung entwickelt. Aber wenn er schon als 4-, 5-, 6-Jähriger so einen richtig steifen Hals hat und so lernt, also einfach aus meiner Sicht, ich würde immer die Finger davon lassen. Ich würde ihn nicht machen, weil ein unrittiges Ross bedeutet am Schluss, er baut Muskeln nicht dürfen, dass er willst. Und du hast beim täglichen Arbeiten nachher noch ein Problem, weil er halt einfach nicht so schnell locker wird wie ein anderer. Es geht einfach, und du kannst es auch meiner Meinung nach nicht auskorrigieren, wenn du einen Unrittigen hast, dann machst du noch Schadensbegrenzung. Aber genau. du bist nicht dran und reitest das Ross in die Rittigkeit rein.
Es funktioniert. Das ist ja, wenn das Ross früher noch rittig gewesen ist und er hat einigermaßen eine anständige Rede drauf gehabt, dann kann es nicht sein, dass er plötzlich unrittig wird,
genau.
Wenn er aus der Natur raus rittig ist.
Außer er hat natürlich irgendwie medizinisch irgendetwas.
Ja, aber weißt du, wenn er jetzt von Natur aus rittig gewesen ist, dann wird es auch einigermaßen bleiben.
Genau.
Oder?
Dann, nächster Punkt. Geht nie alleine dran. Nie. Nehmt immer jemanden mit, der Ahnung hat, der auch vielleicht ein bisschen weiss, wie man verhandeln muss. Und vor allem hütet euch davor, mit eurem Reitlehrer anzugehen, der befreundet ist mit dem Rosshändler.
Ja.
Weil, und das meine ich jetzt nicht böse, aber logischerweise wird der Reitlehrer nicht von dir bezahlt, aber wahrscheinlich vom Rosshändler, wenn er ihm sagt, hey, komm, das ist doch eigentlich ein gutes Ross, und dann bekommt er einen gewissen Prozentsatz.
Vor allem, wenn nicht das, dann auf irgendeine andere Art.
Genau.
Also entweder kommt dann der Händler und schaut, dass dein Reitlehrer wieder irgendwo ein Ross vorstellen kann, oder er kriegt wieder irgendjemanden, der zusätzlich Stunde geben kann, weil er empfohlen wird und so weiter. Irgendwie hängt es immer miteinander zusammen.
Und das haben wir ja schon erlebt gehabt, als wir im Deutschen sind Rosse anschauen, haben wir das angeschaut mit jemandem, den wir sehr gut kennt haben, wo uns der Händler empfohlen hat, haben das Ross angeschaut gehabt. Und dann haben wir zwei Tage später angerufen, oder hat ein Freund von uns angerufen, einfach zum Nachfragen, wie viel das Ross kostet. Und wo wir ihn anschauen, hat er, ich glaube, etwa 80 gekostet. Und dann, wo wir zwei Tage später anrufen lassen haben, hat er noch 55 gekostet. Also, ja. Obviously hat das Ross plötzlich 25'000 Franken mehr gekostet, nur weil ein befreundeter Reitlehrer mitgekommen ist. Und das seid einfach bewusst, so läuft es. Und auch wenn es vielleicht in dem Fall nicht so läuft, es könnte so laufen. Also haltet euch an jemanden, den ihr kennt, wo ihr aber nicht irgendwie das Gefühl habt, er könnte einen Vorteil daraus rausziehen.
Genau.
Oder ihr seid bereit, einfach die 25 mehr zu zahlen.
Genau. Und lasst euch von diesen Resultaten einfach nicht täuschen.
Genau. Das war das Nächste. Schaut euch den Leistungsausweis vom Ross an. Schaut euch an, wie er konstant ist oder nicht. Fragt euch, warum er, wenn es eine Lücke gibt, nicht konstant ist. Wenn irgendjemand zum Beispiel sich bei mir wird bewerben als irgendetwas und er hat in seinem CV ein Jahr, wo er leer hat, dann würde er auch fragen, was er gemacht hat. Und wenn er mir sagt, er hat eine Weltreise gemacht, das ist das, was er sich immer schon gewünscht hat, und dann kann man das dann auch belegen und sagen, wo er alles gesehen ist, dann ist es okay. Wenn er aber sagt, ja, chillig, ich habe Weltreise gemacht und dann am Schluss findest du raus, er ist eigentlich auf der Couch angesessen, ja, und ist unvermittelbar gewesen.
Bei Ross,
wo eine
Resultatlücke haben, kannst du sicher sein, in 90% der Fälle hat es irgendeinen medizinischen Grund gehabt.
Zum Beispiel. Und es ist selten, also in einem Stall ist es nie so, ja, wir haben zu wenig Beritten gehabt und dann hätte er auf den Gang gehen können. Ist es nie.
Ein Handelsstall ist jedes Wochenende
genau.
Irgendwo auf einem Turnier, um alle
das können vorstellen. Das zählt einfach nicht. Und wegen dem ist es meistens irgendetwas medizinisches.
Also weißt, vielleicht, wenn mal 4 Wochen nicht drinnen ist, das ist...
Das ist egal.
Aber wenn es in so einem halben Jahr plötzlich leer ist,
ab dann 3 Monate
musst du dich fragen.
Genau. Und auch fragen, wieso man zum Beispiel, bei uns hat es ab und zu geheißen, ja, wir haben dann mit deren noch eine Fohle wollen ziehen. Ja, aber warum ziehst du mit einem 8-jährigen Ross, der voll im Saft ist, ein Fohlen? Das machst du normalerweise nicht. Du gehst ein Fohlen rausziehen, weil das Ross sonst nichts anderes kann machen, wenn es
gerade stört. Was es viel gibt, ist, dass du 3-, 4-jährige, 5-jährige Stüte hast, die als erstes mal einen Fohlen raushauen und dann wären sie richtig, wären sie fürs Turnier
vorgegeben. Genau, aber bei einem super Leistungsausweis sollten keine Lücken drin sein, die länger als 3 Monate sind, außer er war in einem privaten Besitz und das Ross hat eine Winterpause oder so gemacht.
Ja,
genau. Aber fragt nach und lasst euch, wenn nötig, auch einen Beleg dafür geben. Jeder, der ehrliches Ross verkauft, gibt euch problemlos einen Beleg dafür, dass das Ross zum Beispiel 3 Monate in der Normandie gesehen ist, am Strand entlang zu galoppieren. Das gibt es im Fall, um einfach zu erzählen und so etwas abhärten. Das ist ein normales Vorgehen, aber dann soll er das auch gefälligst belegen.
Genau. Dann. Vergleichet. Ich sage es anders. Wenn ihr nur zu Schweizer Händler geht, bekommt ihr kein realistisches Gefühl, was die Preise dürfen sein dürfen.
Ja.
Geht auch ins Ausland. Ihr könnt bei den Deutschen nachschauen, könnt bei den Franzosen vorbei. Ob ihr dort irgendein Ross kauft oder nicht, spielt jetzt mal keine Rolle. Aber kriegt jetzt ein bisschen das Gefühl dafür, was ein Ross kosten darf, zu welchem Leistungsausweis.
Mhm.
Dass du nicht einfach ein Ross kaufst, von 1,20 Meter geht, das plötzlich 120'000 kostet.
Und seid euch auch bewusst, je schöner der Stall ist, wo das Ross herkommt, desto mehr Geld ist dort umeinander. Ergo, desto teurer werden die Ross verkauft. Und die Qualität von einem Ross hat nichts damit zu tun, wie schön ein Stall ist. Genau. Es kann auch ein Ross sein, das noch so viel Potenzial hat, aber im hinterletzten Stall auf einer Weide steht. Ist alles schon gesehen. Der Espoir zum Beispiel, der mit mir 1,60 Meter gegangen ist, ist vorher in Belgien von einem Privaten geritten worden, bis 1,20 Meter. Und dann hat er ihn verkauft.
Genau.
Und das
kann genauso sein, dass du in einem Topstall gehst, das Ross anschauen, der 1,20 Meter läuft und du siehst da 30 Ross, die 1,40 Meter platziert sind. Und dann hat er 3 Ross, die 1,20 Meter laufen. Und das sind dann die 3 Ross, die du gehst anschauen gehst. Und du hast das Gefühl, ja, das sind hochwertige Ross. Weil alles andere drumherum, das ist alles hoch platziert und sowieso. Es macht keinen Unterschied.
Lasst euch nicht von schlecht aussehenden Ställen irritieren. Wenn das Ross wirklich gut ist, dann wird es das auch können zeigen beim richtigen
Ritter. Und haben nicht das Gefühl, dass die Händler, die einen hochwertigen Stall haben, wo viel Geld oben ist, irgendwie qualitativ bessere Ross bringen oder weniger Halsabschneider sind als andere.
Jedes Ross.
Sie können die genau gleich über den Tisch ziehen.
Jedes Ross, das im höheren Sport gelaufen ist, ist auch irgendwie an einem Punkt entdeckt worden. Der ist nicht aus einer Maschine rausgekommen, was heisst, da kommen teure und gute Rosse raus, sondern da ist irgendjemand auch vielleicht auf einem noch so kleinen Turnier entdeckt worden oder schon wegen seiner Abstammung hat man ein Auge drauf gehabt und dann ist er immer weiter gereicht worden.
Genau.
So. Was haben wir noch? Verlangt Röntgenbilder. Immer. Bitte.
Und oder wenn er keine rum hat, am besten einfach eine Ankaufsuntersuchung, wo er lieber ein bisschen Geld ausgibt und anständige Röntgenbilder hat und einen anständigen Tierarzt, der sich das anschaut und sagt, da und da und da gibt es ein kleines Problem.
Genau.
Das ist jetzt nicht relevant, aber es ist da und vielleicht entdeckt er etwas, was wirklich relevant ist.
Und wirklich, dann holt bitte euren eigenen Tierarzt. Ich habe es auch schon erlebt, dass Tierärzte eine Ankaufsuntersuchung gemacht haben von einem Handelsstall und der Handelsstall hat sie geschmiert, dass sie die Ankaufsuntersuchung machen und sagen, es ist alles wunderbar, kein Problem.
Ja, oder nicht einmal schmieren, aber sie wissen einfach, okay, der Händler bringt dann einfach jeden Bock, den er verkauft, zu uns
in die Ankaufsuntersuchung.
Dann hast du gerade mal 100 Ross mehr im Jahr.
Nehmt euren eigenen Tierarzt. Immer. Und wenn das Ross aus dem Norddeutschen ist, dann nehmt einen Tierarzt, den der Tierarzt kennt, aber nicht den vom Händler. Nie. Weil es kann bedeuten, dass er Hunderttausende von Franken, wenn er die Hände und bereit sind zum Ausgehen, in den Sand setzt, weil er ein Ross kauft mit einer Ankaufsuntersuchung, die nichts wert ist. Und das ist einfach mit dem ruinierst du finanziell und auch psychisch.
Und wenn er in eine Klinik geht und die Klinik vertraut dir jetzt vielleicht nicht 100%, dann können die Röntgenbilder immer noch eurem Tierarzt schicken und solltest kurz drüber schauen. Und das kostet nichts. Da schaut er schnell und sagt, oh, ich sehe im Fall nicht grossartig
etwas. Und auch wenn es etwas ist, dann ist es lieber die 50 oder 100 Stutz wert gewesen, dass der eigene Tierarzt auch noch drüber schaut, als dass ihr 100'000 ins Sand gesetzt habt.
Und ich könnte dann auch die Befunde können wir dann auch mit dem Händler ausdiskutieren, dass das Ross dann eben nicht mehr so viel kostet. Mhm. Weil der Händler wird von Anfang an sagen, ja nein, da gehe ich nicht in Arbeit, das ist ja nichts und sowieso. Aber mit jedem Befund, den du hast, der jetzt nicht relevant ist, dass er irgendwie jetzt eingeht, das Ross, kannst du den Preis einfach mindern.
Und sagt immer, haltet euch einfach im Unterbewusstsein, jeder versucht, so viel daraus rauszuschlagen, wie er kann. Jeder Händler versucht, so viel Geld rauszubekommen, wie er kann. Und es gibt gewisse, die sind kackend reist und verlangen einfach abnormal viel zu viel. Und wenn es jemand zahlt, ist das für sie eine Ahnung. Aber seid euch einfach bewusst, es gibt Leute, die wollen deutlich mehr, als das Ross eigentlich wert ist. Und es ist ein Händler, der ist sich bewusst, dass er gehandelt wird. Also handelt auch.
Genau.
Wenn ihr euch für das Ross entschieden habt, handelt. Und auch wenn ihr euch noch nicht dafür entschieden habt, schaut einfach mal, wo liegt die preisliche Grenze. Und allenfalls musst du halt sagen, nein, mit diesem Befund ist er für diesen Preis immer noch zu teuer. Da habe ich andere Ross, die ich anschauen kann.
Und seid euch immer bewusst, es gibt immer ein alternatives Ross. Mhm. Ihr müsst es nur mehr finden.
Und es gibt auch einfach so viele Ross, dass es kann sein, dass die Rosssuche mal ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre geht. Aber dann habt ihr lieber das richtige Ross. Ich würde sagen, der richtige Gaul. Das richtige Ross, als dass ihr das Ross habt, das am Schluss in der Box steht und nur noch Geld kostet, weil er halt ein medizinisches Problem hat, das ihr jetzt ausbaden
müsst. Also weißt du, wir sind auch wochenendweise sind wir im Deutschen und überall rumgefahren und haben Ross an Ross ausprobiert und geschaut und dann haben wir gesagt, ja, das ist ein cooles Ross und sowieso, aber sind dann gleich noch weiter schauen. Also verschießt euch nicht auf ein Ross, das euch am Anfang sympathisch dünkt.
Genau.
Seid wirklich objektiv dabei.
Wegen dem nehmt jemanden mit, der wirklich Ahnung hat davon, der auch ein bisschen objektiver ist wie ihr. Nehmt vielleicht nicht gerade eure beste Freundin mit, die genau gleich schnell an einem Blick von einem jungen Vierjährigen verfällt, sondern nehmt jemanden mit, der sich ein bisschen in diesem Metier auskennt. Und dann kommt das sicher auch gut.
Und seid euch einfach bewusst, wenn ihr ein problematisches Ross kauft, dann wird das wahrscheinlich auch sehr schwer los, falls ihr mal irgendein Gefühl habt, ihr wollt aufhören damit. Wenn ihr ein gutes Ross habt, das richtig ist, dann kriegt ihr das Ross immer irgendwie weg. An einen guten Ort.
Und wenn ihr eh schon ein begrenztes finanzielles Budget habt, seid euch bewusst, wenn das Ross den Tierarztkosten verursacht, die müsst ihr auch tragen. Aber dann tun euch lieber vorher absichern, als dann im Nachhinein brüllen, weil es nicht so rausgekommen ist wie eine Handwelle.
Genau. Also seid, was also ich glaube so als Summary ist, seid einfach nicht naiv.
Seid vorsichtig. 98% Regel von Rosshändlern ist legit. Sie sind zu 98% nämlich
Halsabschneider.
Gauners.
Jeder Pferdehändler, der jetzt zulässt, wir meinen euch nicht im Fall.
Es sind die anderen 98%. Nein, ich kenne schon, ich sage dir ehrlich, ich kenne ein paar Leute, die Ross handeln. Und ich bin angefragt worden, so, weil Ross angeboten worden sind aus diesen Ställen oder Besitz. Und dort habe ich von Anfang an schon gesagt, hey, du kannst dir anschauen, aber bei dem und dem, du musst bitte keine Ross kaufen, weil so viel, wie ich über das schon gehört habe, weißt, an jedem,
es gibt viele
an jeder Sache ist es, an jeder Lüge, an jedem Gerücht ist ein Fünkchen Wort dran.
Also es ist ja definitiv nicht so, dass ein Händler einfach nur Kackböcke hat, der gesundheitliche Probleme hat, definitiv nicht. Aber es gibt welche, wo ich mittlerweile finde, die sind zwar sympathisch, aber ich würde von denen nie ein Ross kaufen.
Weil sie einfach ein bisschen dafür bekannt sind, ja, dass sie Ross nehmen.
wo irgendwelche kleineren Probleme oder vielleicht
einfach
eine größere
zu viele Storys gehört haben.
Und vergesst nicht, ein Ross kann, also jetzt gerade das Springross, ein Ross mit unglaublich viel Vermögen heisst nicht, dass es von sich aus Vermögen hat, sondern es kann auch pariert sein. Haben wir selber mitbekommen, dass das Ross, wo man sie anschauen, am einen Tag sind geritten, dass sie mittelmäßig gesprungen sind und wo wir eine Woche später vorbeigegangen sind, haben sie zwei Häuser übersprungen. Und das ist nicht so, wie das Ross plötzlich jetzt entschieden hat, hey komm, springen macht doch Spaß. Weißt,
genau. Ist nicht so erledigt.
Tagesform.
Und das ist halt einfach...
Und das andere ist, wie du gesagt hast, Ross können aufgespritzt werden. Wenn einer mal irgendwie, sagen wir mal, das ISG oder so verklemmt hat, dann ist es nicht so schlimm.
Und das ist ja dann nicht therapeutisch aufgespritzt, dass es wieder gut ist, sondern einfach Schmerzmittel reingelassen, an Diskretion, dass es gerade läuft.
Genau, damit das Ross gerade läuft.
Und zwei Monate später findest du raus, dann läuft jetzt immer ein bisschen halbgar und halbgar und irgendwann ist es komplett lahm.
Wegen dem, das sieht nur ein Tierarzt, der wirklich reinschaut. Und ihr dürft auch ruhig bei Tierarzt nachfragen in der Region, ob ihr irgendwie etwas kennt. Und wenn ihr seht, Vorbesitzer oder so, ist jetzt nicht gerade der Händler gewesen, sondern könnt ihr irgendwie eine Ausfindung machen. Könnt ihr nachfragen, was die Geschichte von dem Ross ist.
Und wenn ihr nicht 100%ig sicher sind oder 100% sicher sein wollt, dann könnt ihr auch ein Blutscreening machen. Das kostet nicht alle Weltbetrag.
Es gibt wirklich... Ich meine, die ganz grossen Renommierten sind so exponiert, dass sie sich so etwas nicht erlauben können. Aber, hört dumme, es gibt sehr viele, auch kleine Rosshändler, die mit shady Taktiken Ross verkaufen.
Und es gibt auch viele Ross, die einfach von Anfang an schon Probleme haben.
Ja. Jedes Ross hat irgendetwas. Also, jedes. Du kannst bei allen ein Mimösel finden.
Auch viele, also weißt du, auch Pferdehändler, mit denen ich rede, die sagen auch, hey, die machen in Holland mal eine Nachkaufsuntersuchung und die Hälfte der Rosse, die sie angeschaut haben, die gehen als erstes mal durch. Die nehmen sie gar nicht mit. Das bringt nichts. Also es ist ein relativ grosser Anteil, den sie importieren, ist vorgängig, sind schon relativ viele Rosse dort geblieben, wo dann offenbar irgendjemand anders dann gekauft hat. Aber es gibt viele Rosse, die halt einfach irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben. Ja. Und dann, wenn ihr euch nicht sicher seid und wenn es irgendwie ein medizinisches Problem gibt, dann seid euch bewusst, dass es so ist. Und wenn ihr euch nicht sicher seid oder einfach nicht mit solchen Problemen umgehen, dann macht es nicht. Dann sucht ihr halt einfach weiter nach einem Rösschen.
Ihr badet zum Schluss aus.
Das ist meistens nicht so, dass du deinen Seelenverwandten findest. Also ich glaube, oft hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du ihn gefunden hast, weißt? Aber im Nachhinein landest du dann oft auf der Schnauze.
Ja, nein, also ich meine, wenn du ein herziges Rössli siehst, ich meine, das ist das eine, aber jedes Rössli, wo noch den Leistungsausweis gesehen und dann ist gut und ihr verlangt eine Leistung von dem Ross, mit jedem von diesen Ross werdet ihr euch anfreunden, mit jedem. Und das liegt jetzt einfach nicht daran, dass das so ein herziges und tolles und schnügeliges ist, sondern es ist ein Prozess und der braucht Zeit und ihr nehmt das Ross zu euch und in dem Moment haben das eigentlich ins Herz geschlossen. Völlig egal, ob der jetzt herzig schaut oder nicht. Aber seid euch bewusst, dass ihr eine Entscheidung trefft, die euer Leben auf lange Zeit wird beeinflussen.
Genau.
Ja. Ich glaube, mit dem hätten wir es.
Ich glaube, viel mehr Tipps haben wir gerade im Moment nicht mehr.
Wenn ihr irgendeine lustige Rosshandel-Story habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und wir sind natürlich auch sehr gerne bereit, bei euren Ross-Such-Träumen euch zu unterstützen. Und dann auch gute Ross für die Zukunft mit euch zu finden. Oder wenn ihr eine Frage habt bezüglich einem Ross, den ihr gerade am Anschauen seid oder das Event anschauen, schreibt uns. Wir sind gerne bereit, euch mitzuhelfen auf eurer Suche und euch als treue Hörer zu begleiten auf dem Weg, den ihr vor euch habt.
Das ist glaube ich
mit euren vier Beinen. Weil, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr auch viel lernen darüber, wie ihr mit euren Ross umgeht und wie ihr sie weiterbringt. Und das allein ist schon Motivation genug, euch zu helfen. Und dass ich 25'000 pro Ross verdiene, die ich vermittle. Nein, Spass, mache ich nicht. Aber
ich meine, weißt, es schadet ja nicht, wenn du so ein bisschen unsicher oder auch wenn du sicher bist. Ihr könnt uns ein Video schicken, wir schreiben euch kurz, was wir davon halten.
Das kostet
euch, weißt, das kostet euch nichts. Es geht 3 Minuten, um uns das schicken über Instagram. Wir schauen uns das an. Wir reden ein bisschen mit euch darüber, wenn es euch interessiert.
Korrekt.
Also es ist jetzt nicht der Aufwand.
Wenn ihr eine Frage habt, hit es ab unter @diespringreiter oder h_sturzendenker oder unter meinem persönlichen Account Lukas mit C, Sturzendenker, alles aneinander auf Instagram.
Nach der Nummer. Meinst du, es hat schon viele gegeben, die Lukas Sturzendenker mit K geschrieben
vielleicht,
haben und das Instagram-Profil nicht gefunden haben?
Wer weiß. Also, Lukas Sturzendenker auf Instagram. Ich freue mich auf eure Rosshandel-Stories und auf eure zukünftigen.
Haben wir ein Summary?
Tolle Ross.
Seid nicht naiv.
Vertraut auf euer Bauchgefühl.
Geht davon aus, dass es noch 100 andere Ross gibt, die auch zu euch passen würden.
Und kauft bitte keine Wiesenesel, ohne dass ihr es mit uns besprochen habt.
Das war's gesehen.
Perfekt. Folge 15 ist aus. Meine Damen und Herren, viel Spaß beim Ross kaufen.
Dann wünsche ich mir euch noch einen schönen Abend.
Macht's gut. Bye-bye.